Anstoß, der Fußball-Podcast.
Jetzt legen wir los und Michael, wir starten jetzt heute mal, sagen Sie jetzt nichts, wir starten mal mit einem Titel, den ich Werder Bremen widmen möchte. Pass mal auf.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist er überhaupt so stark, wie er oft glaubt, wer kann das sein?
Weißt du, was das ist? Achtung.
Was mussten wir nicht alles überstehen und leben noch? Werder Bremen!
Muss ich dran denken.
Und er lebt auch noch. Fabian, du klingst heute so anders.
Ja.
Wir sind wieder da, in seinem Wohnzimmer. Das ist für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ne? Kennst du das Gefühl nach dem Urlaub, wenn du aus dem Süden kommst? Für mich waren früher immer die schwarz-weißen Kühe das Zeichen, es ist nicht mehr weit bis nach Hause. Im Süden waren die Kühe braun-weiß gepunktet, im Norden schwarz-weiß. Und wenn ich die ersten schwarz-weißen Kühe sah, wusste ich, gleich bin ich wieder da, gleich darf ich wieder in mein Spielzimmer.
Und für mich ist immer dann Weihnachten, wenn der Coca-Cola-Truck hier an meinem Fenster vorbeifährt. Ja, ich bin tatsächlich wieder da und war nie wirklich weg und habe mich nur ein bisschen versteckt. Ich bin tatsächlich auf einer Deutschland-Tour gewesen und da kann ich schon mal vorwegnehmen.
Mit dem Podcast ohne mich?
Mit dem Podcast.
Du Schwein.
Bulli, ja.
Jetzt erfahre ich davon.
Nein, ich habe Werbung gemacht. Ich habe Werbung in ganz Deutschland gemacht. 2400 Kilometer habe ich abgerissen. Erst in den Osten ins Elbsandsteingebirge bin ich gefahren. Über Bamm und Heidelberg, dann nach Südwestdeutschland und im Rheinland-Pfalz-Gebiet habe ich mich dann vorbereitet auf die heutige Folge von Der eine überrascht den anderen. Aber ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Du hast eine deutsche 2400 Kilometer, ja. Aber mit dem Auto, ne?
Mit dem Auto?
Nicht mit dem Fahrrad.
Diesmal auch nicht gelaufen.
Dir wäre selbst das zuzutrauen.
Ja. Nee, eine Woche, sieben Tage.
Sieben Köpfe.
Sieben Knöpfe habe ich gebraucht, also Hose an, Hose aus, immer dieselbe. Und nee, wusstest du, dass Deutschland so richtig schön sein kann, von der schönen Seite sich zeigen kann?
Ja, wusste ich.
Also wirklich auch diese Basteibrücke da an der Elbe im Elbsandsteingebirge oder auch die Städte da unten. Heidelberg bin ich zwar schon mal gewesen, habe meine kleine Schwester besucht, Leonie, liebe Grüße. Und
ich hab
Bamberg.
Eine gute Heidelberg-Geschichte.
Na?
Ich bringe sie mal eben.
Ja, komm.
Heidelberg, es gab ja mal ein Länderspiel in Sinsheim, ne? Das ist ja diese Stadt, in der die TSG 1899 Hoffenheim ihre Spiele austrägt.
Bin ich übrigens zum allerersten Mal vorbeigefahren an der Dingsbums Zero Arena, heißt die, glaube ich, jetzt, ne?
Pre-Zero Arena.
Pre-Zero, ja.
Sie heißt noch nicht Dietmar Hopp Arena.
Nee.
Aber es gibt ja das Dietmar Hopp Stadion, da wo Hoffenheim früher gespielt hat, als Hoffenheim noch klein war, als Hoffenheim noch ein Amateurverein war. Aber Deutschland hat da mal gegen Peru gespielt, glaube ich, war es im Vorbereitungsspiel auf die WM 2018, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren wir da, also meine Kollegen und ich, die über das Spiel berichtet haben, in einem Hotel in Heidelberg untergebracht und als ich eincheckte, war eine chinesische Touristin mit einer Karte, ging an die Rezeption und sagte, können Sie mir bitte, also auf Englisch, den Weg zu Neuschwanstein erklären?
Oh.
Sie dachte, dass Neuschwanstein in Heidelberg wäre. Da gibt es auch ein großes Schloss, aber Neuschwanstein war es nicht. Aber ich finde gut, dass du so eine Tour gemacht hast. Mhm. Das machen, glaube ich, viele. Ich habe neulich einen Freund nach langer Zeit wieder getroffen durch Zufall. Und der hat mir erzählt, er hätte sich jetzt ein Fahrrad gekauft und macht jetzt eine Deutschland-Tour mit dem Rad.
Ui.
Ja.
Und wo ging es lang?
Hat er mir nicht gesagt. Ich glaube, er hat noch keine Route, aber er hat eine Idee.
Dir gegenüber.
Jeder Anfang braucht eine Idee.
Aber absolut, jeder Anfang braucht eine Idee und ja, das war wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin übrigens auch dann noch weitergefahren, liebe Geschichts, ich hoffe, wir vergraulen euch jetzt nicht, wenn ihr euch für Fußball interessiert, denn ab sofort ist Anstoß natürlich jetzt hier der Geografie- und Wanderpodcast. Wanderlust mit Anstoß, wir geben euch den Tipp und den Tricks nach Corona-Zeiten. Übrigens die Campingplätze, ich bin mit so einem Auto, in dem man auch übernachten kann, unterwegs gewesen. Die Campingplätze
mit waren... Corsa?
Genau, da habe ich den Sitz zurückgedreht, hinten die Matratze rein und dann der alte Klassiker, genau, drin gepennt. Ja, die Campingplätze waren sowas von überfüllt und was ich noch sagen wollte, die Wiege der deutschen Demokratie.
Weimar?
Ja, du hast zwar recht, aber noch weiter davor, also quasi noch 100 Jahre davor, 1832, Hambacher Fest, ich war oben auf dem Hambacher Schloss.
Nicht im Hambacher Forst, ne?
Das ist da unter.
Ah, okay.
Und da gibt es ganz, ganz fantastische Weinregionen und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber vielleicht lag es auch ein bisschen.
Ich glaube, gleich gehst du wieder in den Kühlschrank und dann kommt so eine Flasche Wein hier auf den Tisch. Wir zeichnen ja auch nach dem Abendessen auf. Es ist kurz vor halb acht, also ja. 19:30 Uhr, 19:37 Uhr, ganz aktuell. Mhm. und wir zeichnen am Montag auf, am 15. Juni 2020.
19.37 Uhr und damit wird es Zeit hier bei Anstoß für den Verkehrsservice. Vorsicht bitte, hier auf der Barmbecker Straße zwischen Uhlenhorst und Barmbek liegt ein Kantholz auf der Straße. Was haben wir eigentlich vor? Also erstmal möchte ich noch eine Sache loswerden. Und
viel,
zwar, ich hab mir die,
viel, mein Lieber. Ich habe eine Menge
kurz
erlebt.
Nur, die vergangene Folge habe ich mir angehört und da muss ich nochmal ganz kurz sagen, ich wollte nochmal ganz kurz reinhören. Ich habe ja, du hast mich ja angerufen in Telefonqualität, ich wollte mal ganz kurz reinhören. Geht das von der Qualität oder geht es nicht? Ich fand, es ging nicht, aber
es war grenzwertig.
Es war grenzwertig.
Aber wir haben gedacht, ja. Liebe Community da draußen, wollen wir jetzt eine Woche aussetzen oder nicht? Wir fühlen uns ja auch verpflichtet und wir haben gedacht, nee, wir machen eine Folge, wird dann halt so, wie sie war, in Handyqualität. Ja, mehr war nicht drin, ne? Aber heute ist eine ganze Menge drin.
Ja.
Und wir reden logischerweise über Fußball, wir reden vielleicht auch ein bisschen über Fiete Arp. Krass, ne? Ist dir das aufgefallen? Der kann noch 4 Titel holen, uns Fiete.
Warte mal.
Der kann in dieser Saison noch 4 Titel holen.
Also er kann sein Abi verteidigen. Er kann,
ich meine jetzt,
er kriegt seine Klammer raus.
Also sportlich hochwertige Titel als Spieler des FC Bayern München.
4 Titel. Ach so, okay, natürlich, klar. Ja, klar. Wenn er zum Kader der Profimannschaft gehört, dann kann er noch DFB-Pokalsieger werden, dann kann er noch Deutscher Meister werden, dann kann er wahrscheinlich noch mit der zweiten Mannschaft aufsteigen, aber er kann nicht mehr Torschützenkönig werden, oder?
Na, die 4 Titel sind, 2 hast du genannt, Pokalsieger, Deutscher Meister, Champions League-Sieger und Drittligameister.
Und
Die Zweite des FC Bayern, aktuell Tabellenzweite in der dritten Liga, darf, weil sie eben die Zweitvertretung des FC Bayern ist, nicht aufsteigen, aber sie kann ja trotzdem Meister werden.
Mhm.
Fiete Arp, das wird sein Jahr.
Ich glaube auch.
Aber er kann nicht auf dem Marienplatz feiern, das hat der Münchner Bürgermeister verboten.
Da sagt Fiete Schiete. Wie viel hat er eigentlich getroffen? Du weißt das bestimmt, oder? Fiete Arp, der hat, glaube ich, nicht so häufig getroffen.
In der ersten Liga gar nicht.
In der ersten Liga gar nicht, da hat er, glaube ich, maximal zweieinhalb Spiele gemacht.
In der zweiten, weiß ich nicht, zweimal, dreimal oder so. Das kannst du gerne recherchieren.
Mach ich.
Ich fand übrigens auch so eine Meldung der vergangenen Tage. Wir werden auch noch sportlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Joshua Kimmich kommt als Wachsfigur ins Wachsfigurenkabinett. Madame Tussauds in Berlin. Joshua Kimmich wird er demnächst ausgestellt. Neben dem Reklamierarm von Manuel Neuer, nehme ich mal an, ne?
Ist das wirklich so? Wo wird er ausgestellt? Im Wachsfigurenkabinett?
Madame Tussauds. Joshua Kimmich.
Warum?
Die haben wohl eine Umfrage gemacht und da konnten die User bestimmen, welchen Fußballstar sie gerne als Wachsfigur sehen wollen. Und die meisten Stimmen sind Joshua Kimmich zugute gekommen.
Da wird sich natürlich wahrscheinlich Claudio Pizarro auch ein bisschen ärgern, oder? Joshua Kimmich, ja, witzig.
So, du suchst noch?
Ja, aber das ist komisch, weil hier, der ist nicht im Kader.
Hast du dein WLAN-Passwort vergessen?
Nee, der ist nicht im Kader der zweiten Mannschaft geführt, sondern tatsächlich im Kader der ersten Mannschaft. Jetzt habe ich es, pass mal auf.
Ja, dann komm. Ich tippe, er hat 3 Tore für die zweite Mannschaft, also in der dritten Liga geschossen. Stimmt's?
Und das ist genau richtig. 10 Spiele, 3 Tore.
Okay.
Aber 10 Spiele auch nur, ne? Wahnsinn.
Ja, der war auch zwischenzeitlich verletzt. Fabian, ich möchte mit dir ein Rollenspiel machen. Magst du Rollenspiele?
Kommt drauf an, was du jetzt mit mir vorhast. Also wenn du jetzt diesen Maulkorb da rechts und diese Peitsche meinst, dann nicht. Ansonsten
komm, sag mal ja.
Kann ich ja hin und wieder auch mal in andere Rollen schlüpfen. Ja.
Okay, pass auf. Das Rollenspiel geht so. Du bist Klaus Jasula.
Ja.
Und ich bin der Journalist, der die Fragen stellt.
Okay.
Ja?
Ja.
Bist du bereit?
Ja.
Herr Jasula, welches ist Ihre Lieblingsfarbe?
Gelb.
Richtig.
Ich bin Rekordspieler in der Fußball-Bundesliga, denn kein Spieler außer Tomasz Hajto vor mir, den ich aber jetzt am vergangenen Wochenende überholt habe mit meiner gelben Karte von Bibiana Steinhaus, hat mehr gelbe Karten in einer Saison kassiert.
17. Jetzt bist du übrigens wieder Fabian Wittke. Also
okay.
Klaus Jasula, herzlichen Glückwunsch auch von uns hier nach Paderborn. Er ist der neue Gelbkönig der deutschen Fußball-Bundesliga. Und ich habe mir gestern noch bei Zeigler Wunderbare Welt des Fußballs angeguckt. Die haben so einen Zusammenschnitt gemacht. Die Best of gelbe Karten von Jasula. Also die meisten waren berechtigt. Das waren, die haben jetzt nicht alle 17 gezeigt, aber der flext die Gegenspieler auch um. Ne? Und da frage ich mich, ist das so diese Härte, die Stefan Effenberg früher auch gezeigt hat, um mal ein Zeichen zu setzen, die Ärmel hochzukrempeln? Oder ist es auch vielleicht ein Beleg dafür, dass er einfach zu schlecht ist für die erste Liga und dass das Timing einfach auch nicht hinhaut und er zu spät kommt und dann einfach seinen Gegenspielern unwahrscheinlich wehtut. Das sah teilweise brutal aus, was der da gemacht hat.
Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Ja, Tomasz Hajto, muss man dazu sagen, war jetzt ja auch nicht derjenige, der...
War polnischer Nationalspieler, der hatte schon ein gehobenes Niveau, ne?
Ja, aber der jetzt auch nicht mit fußballerischen... Leichtsinn, möchte ich jetzt einfach mal sagen, geglänzt. Leichtfüßigkeit.
Kennst du auch den Bruder von Klaus Jasula? Weißt du, wie der heißt?
Das ist Jürgen.
Jürgen, genau. Und ja. Weißt du, warum Klaus Klaus heißt und Jürgen Jürgen? Jürgen spielt übrigens auch Fußball, ist, glaube ich, ein bisschen älter, 35, spielt in der dritten Liga. Also beim ersten FC Magdeburg. Weißt du, warum die Klaus und Jürgen heißen? Das sind ja seltene Namen. Man muss dazu sagen, Deutsch-Albaner, ne? Also Deutsch-Albaner sind beide. Warum heißen die Klaus und Jürgen?
Also das mit dem Klaus habe ich irgendwo neulich gelesen. Ich meine, das hat was mit war das nicht Klaus Wusso?
Ja.
Schwarzwaldklinik?
Genau, Klaus Jürgen Wusso heißt er ja. Und die Großmutter von Klaus und Jürgen Jasula war offenbar ein großer Schwarzwaldklinik-Fan und somit auch ein großer Klaus-Jürgen-Wusso-Fan. Und deswegen hießen die Kinder Klaus und Jürgen.
Ja.
Ich würde meine Oma gerne mal fragen, wenn sie denn noch lebte, was sie so damals in den 70ern geguckt hat, als ich zur Welt kam. Gibt es eine Serie, die Michael oder so? Nee, ich glaube, mein Name ist nicht durch eine Fernsehserie entstanden.
Michael, nee. Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Nee.
Also ich habe ja früher Nils Holgersson geguckt. Wenn meine Tochter mich eines Tages fragt, wie sie ihren Sohn nennen soll, dann müsste ich sagen Nils. Weil ich habe früher Nils Holgersson. Ach, das macht alles keinen Sinn.
Nee, aber nee, ich muss ganz ehrlich was anderes sagen. Jetzt muss ich nämlich das Geheimnis lüften. Du fängst jetzt hier mit Nils Holgersson an, aber Michael Augustin, die wenigsten wissen das da draußen, ist auch ein großer Verfechter und ein langjähriger Gucker, Schauer der Lindenstraße gewesen. Also von daher kann eigentlich oder können deine Kinder eigentlich froh sein, dass sie nicht Mutter Beimer heißen oder wie sie da alle hieß. Oder hier, oder wie heißt der dieser Mallorca-Fritze noch, der dann völlig durchgedreht ist? Wie heißt der denn noch hier?
Willi Herring.
Ja.
Ja, aber ich habe eine Töchter.
Ja, die aber stimmt. Aber dein Sohn, der hätte safe Willi geheißen, oder?
Nee, Klaus. Wegen Klausi Beimer.
Ja, siehst du, ja.
Ja. Oder Lou. Lami Lou. Ja. Ludwig. Ja.
Ich weiß auch nicht, warum ich Fabian heiße.
Nee, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Aber gut, wahrscheinlich, weil das so die Trendnamen waren. Ne? Du bist Jahrgang 84. Mhm. Und weißt du, wer 1984 deutscher Meister war?
1984 deutscher Meister. Nicht Werder Bremen, oder?
Auch nicht der FC Bayern.
Borussia Dortmund, Köln?
VfB Stuttgart.
Stuttgart, okay.
VfB Stuttgart. Nee. Ich möchte dir ein bisschen was von meinem Fußballwochenende erzählen.
Ja, lass uns noch über Fußball
gar nicht,
reden.
Liegt noch gar nicht so lange zurück. Wieso, der VfB Stuttgart, deutscher Meister?
Ja, ja, stimmt.
Hast du ist auch einen. Fußball. Ja. Aber,
ist gut für die Quote. Ich habe hier übrigens ganz kurz noch, um einzuführen, wir haben ein bisschen hier was Sommerliches auf dem Tisch.
Melone.
Ne Wassermelone, ein paar Nüsschen.
Das ist ja Essen und Trinken zugleich, ne? Mhm. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Oh, herrlich.
Mhm. Ist gut, ich habe meine eigene Gabel.
Ja.
Wir essen nicht von einer Gabel. Ich lege mir mal so einen Anstoßuntersetzer drunter, damit ich hier nicht deinen Tisch wieder voll kleckere, aber wäre ja dann auch nur Wasser.
Die handsignierten Bierdeckel könnt ihr zum Vorzugspreis von 39,95 Euro natürlich auch erwerben im Fanshop.
Aber die hast du doch dann, als du durchs Elbsandsteingebirge gefahren bist, mit bei heruntergelassenem Fenster so rausgeschmissen, ja. Ne? Einfach so zack, zack, zack.
Einfach wie gönnerhaft.
Wie Karneval, Kamelle, 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 so flogen dann da unsere Untersetzer durch die Gegend. Ne?
So ein bisschen auch wie Michael Jordan damals bei den Olympischen Spielen 1992 mit dem Dream Team in Barcelona ankam, wusste man, ich kann auch nicht langsamer als 80 fahren, als ich da durchs Elbsandsteingebirge gefahren bin, sonst würden die Fans mich aufhalten. Da habe ich einfach, die haben einfach nur so ein Ding, das war mittlerweile so schnell wie so ein Ninja-Stern und steckte auch nur noch in den Köpfen der Sachsen. Aber das habe ich da gelassen. Mit einem großen Gruß, hier ist der Podcaster endlich mal im Elbsandsteingebirge.
Hast du auch Sticker, Anstoßsticker an Straßenlaternen geklebt?
Das ist übrigens wirklich interessant, wenn du da in Richtung,
ja, hast du oder hast du nicht? Du hast jetzt
ja alles übergepinselt. Also sobald du da in den Osten fährst, also erst Sachsen-Anhalt und dann Sachsen, dann hast du entweder die Autobahnbrücken mit dem ersten FCM in Blau und Weiß.
Jürgen Jasula.
Und dann später kommen nur noch die schwarz-gelben Dresden-Autobahnbrücken sozusagen.
SGD, Dynamo, ja. Dresden. Ja, ich möchte mit dir
dein über Fußballwochenende, ja, komm.
Über auch einen Verein aus Ostdeutschland reden, Erzgebirge Aue. Nein, ich war gestern Reporter beim Spiel St. Pauli gegen Aue. Mhm. 2-1 für St. Pauli, wichtiger Sieg, Klassenhalt noch nicht eingetütet, aber es waren ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Man hört ja sehr viel bei Geisterspielen und manche Sachen soll man vielleicht auch hören und manche nicht. Ich möchte dir jetzt von einer Geschichte erzählen, die sich wirklich auf dem Weg in die Kabine zugetragen hat. Jos Luhukay, St. Paulis Trainer, rennt oder geht Henk Fährmann hinterher, seinem Stürmer, 2,1 Meter groß, schreit ihn an. Henk Fährmann hatte vorher ein Tor geschossen.
Warum hat er den nicht abgehängt?
Na, pass auf. Und dann schreit er ihn an. Wir sitzen auf der Pressetribüne, es waren noch ein paar andere Leute im Stadion, Vereinsoffizielle, die übrigens auch immer mal wieder St. Pauli gerufen haben. Ich meine auch Uke Göttlich herausgehört zu haben, den Präsidenten des FC St. Pauli. Aber ich will jetzt nicht vom Thema abkommen. Just Luukay bölbt Henk Fehrmann auf dem Weg in die Kabine. Halbzeitstand 2-0 für St. Pauli gegen Aue an. Du stehst da und tust gar nichts. So schreit er ihn an, hat jeder gehört. Beides sind Niederländer, sie hätten sich also auch auf Holländisch unterhalten können. Ich frage mich, wollte er, dass wir das hören? Oder war er so emotional, dass er vergessen hat, ins Holländische umzuwechseln? Weil ich habe mir sagen, dass normalerweise kommunizieren die in ihrer Landessprache miteinander.
Dazu muss man natürlich sagen, also mein Schwager ist Niederländer und das Witzige ist, bei Niederländern finde ich, wenn die miteinander sprechen, wenn die miteinander kommunizieren, kannst du gefühlt trotzdem alles verstehen. Also ja, okay. Zwei verstehe, du stehst da und mache gar nicht. So, ne? Und dann weißt du auch ungefähr, was gemeint ist. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er damit irgendwie ein Zeichen setzen wollte, sondern ich kann mir vorstellen, dass ihm einfach die Hutschnur geplatzt ist, weil er natürlich auch ganz genau weiß, so ein Spiel gegen Erzgebirge Aue, da war jetzt schon ordentlich Druck auf dem Kessel, weil nichts ist blöder, als in den letzten 2-3 Begegnungen noch unten in den Abstiegsstrudel hinein zu geraten, weil dann tun sich dann doch wieder Kräfte auf, die ihre Freiheit entfalten und entsprechend wird es dann, vor 2 Jahren Eintracht Braunschweig, die dann am allerletzten Spieltag bei Holstein Kiel plötzlich abgestiegen sind. Ich glaube, da sind einfach ganz viele Emotionen, da ist ganz viel Druck mit dabei und möglicherweise weiß Jos Luukay ja auch schon mehr als wir wissen, nämlich, dass es vielleicht nach dieser Saison nicht weitergehen wird.
Naja, auf jeden Fall hat er ja momentan nicht das beste Verhältnis zu Fehrmann. Vor der Corona-Pause hat der Henk Fehrmann nach einer langen, langen Verletzung eine unfassbare Torquote gehabt, also nach langer Verletzung 8 Tore in 13 Spielen. Und dann ist er nach der Corona-Pause zweimal von Beginn an dabei gewesen. Dreimal kam er von der Bank. Das war jetzt das 6. Spiel. Hat noch gar nicht getroffen. Luukay hat auch gesagt vor dem Spiel, der Einsatz stimme nicht. Also er war mit Fehrmanns Trainingsleistung nicht einverstanden. Fehrmann hat in diesem Spiel getroffen, hat das 2-0 erzielt und stand dann im Strafraum und hat die Augen zusammengekniffen und hat böse zur Bank geguckt. Also jeder sollte sehen, dass dieses Tor auch eine Ansage an Luukay war, so nach dem Motto, ich kann's ja doch und warum hast du mich nicht schon vorher von Beginn an gebracht? Das ist das eine. Und zum Zweiten hat Dimitrios Diamantakos kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Elfmeter verschossen. Mhm. Das war vor ein paar Wochen schon mal der Fall. Da hat er, als St. Pauli in Darmstadt schon 0-4 hinten lag, einen Elfmeter nebens Tor geschossen. Diesen Elfmeter brachte er aufs Tor, aber so schlecht, dass Martin Mendl sich auch hätte gar nicht bewegen müssen, also in die Tormitte, und Martin Mendl, der Torhüter von Aue, hat dann den schwach geschossenen Elfmeter gehalten und Luukay meinte am Ende, du stehst da und tust gar nichts, bezog sich auf den Elfmeter, er hätte wohl Diamantakos den Ball wegnehmen sollen und hätte sagen sollen, ich bin derjenige, der jetzt hier zum Strafstoß antritt. Aber ich finde das schon komisch, ein Spieler, der vorher ja auch schon in der Öffentlichkeit stand und es war ja klar, dass der gerade nicht das beste Standing hat bei Luukay, so rund zu machen, dass es wirklich jeder mitkriegt. Wir haben uns auf der Pressetribüne angeguckt, was hat der gerade gesagt? Krass, warum macht er das? Und haben natürlich auch überlegt, deswegen habe ich dich auch gerade gefragt, war das bewusst so laut und war das bewusst auf Deutsch oder war das aus der Emotion heraus ein reiner Zufall?
Ich glaube aber, in jedem Fall wird es beim FC St. Pauli in der Sommerpause, wann sie auch immer sein wird, in der Herbstpause, wie man ja neuerdings sagen muss, einen Wechsel geben. Und ich kann mir auch vorstellen...
Ja, Fehrmann in die Bundesliga oder Fehrmann in die Premier League oder wohin auch immer.
Ja, oder was ich einfach nur sagen will,
oder
ist...
Oder Luukay irgendwo.
Ja, also nicht unbedingt, dass man sich von ihm trennen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei einer so durchwachsenen Saison so ein 45-55 Lager gibt. Damit will ich sagen, vielleicht sind 45 auf deiner Seite oder vielleicht 55 auf deiner Seite und auf der anderen Seite sind 45% oder 55%. Damit will ich sagen, es ist relativ ausgeglichen. Und das heißt, so dein Standing ist vielleicht nicht mehr das Größte. Und
meinst du jetzt das Standing des Trainers?
Des Trainers, okay, ja, genau. Okay. Und dann hast du auf der anderen Seite einen wie Henk Fehrmann, der aber wiederum ein großes Standing eigentlich in der Mannschaft hat. Und wenn es eben nur durch seine Tore ist.
Ja, immerhin.
Und, immerhin. Und auf den man auch auf eine gewisse Art und Weise angewiesen ist. Und wenn das Verhältnis zu diesem ausgerechnet nicht so gut ist, dass du natürlich auch irgendwie versuchst, so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Also von daher spricht wiederum auch etwas dafür, dass er vielleicht das doch getan hat, damit das auch andere mitbekommen.
Zu Luukay, wir kriegen ja vorher immer so eine Statistikmappe. Habe ich noch eine interessante Zahl gelesen. Luukay ist der, wenn man den Punkteschnitt nimmt, oder war vor diesem Spiel, vor dem Sieg gestern gegen Aue, der schlechteste Trainer des FC St. Pauli. Mhm. Hat aus 36 Punkten 40 Spiele geholt, 1,11 ist da der Schnitt. Und wenn man alle St. Pauli-Trainer nimmt, die mindestens 20 Spiele auf der Bank gesessen haben, er, wie gesagt, 40, hat er den schlechtesten Schnitt. Und das ist natürlich auch krass, ne? Also
noch schlechter als Roland Vrabec.
Ja, Roland Vrabec war nicht so lange da. Thomas Meckle hat auch einen verdammt schlechten Stand. Mhm. Ne? 0,6 irgendwas Punkte. Nagelt mich da nicht auf die Zahl hinter dem Komma fest oder die zweite Zahl hinter dem Komma. Habe ich noch so in meinem Hinterstübchen. Und eine Sache übrigens noch zu diesem Spiel. Mir ist gestern in der Live-Reportage ein Versprecher passiert. Manchmal ist das ja so, ne? Man hat einen Namen und assoziiert einen anderen Vornamen.
Ich
weiß nicht, was du
meinst. Ich hatte noch nie einen Versprecher während meiner Live-Reportage. Aber erzähl mal, ich würde gerne mal wissen, wie das ist.
Bei St. Pauli spielt ein Spieler, der heißt Cordes. Ja. Vorname Luis Cordes.
Egon Cordes.
Ich habe gesagt, Egon Cordes ist am Ball. Und dann fiel es mir wieder ein und dann habe ich selber gelacht und habe dann ihn den Fehler korrigiert und habe gesagt, natürlich Luis. Und der Moderator hat mich danach dann nochmal drauf angesprochen. Bist du sicher, dass Egon Cordes nicht mitspielt? Habe ich gesagt, nee, der spielt nicht mit. Der ist ja wäre ja längst zu alt. Der war ja früher mal Trainer beim HSV und Co-Trainer beim FC Bayern. Und als ich zu Hause war, habe ich überlegt, was hat Egon Cordes eigentlich noch alles gemacht? Der war ja auch bei Hannover 96, aber viel mehr wusste ich dann auch nicht. Was fällt dir, frage ich dich jetzt, zu Egon Cordes noch ein? Da muss man ja wirklich in die 80er, 90er Jahre zurückgehen. Oder ist das komplett vor deiner Zeit gewesen?
Also der Name sagt mir natürlich etwas. Egon Cordes, klar. Aber Egon Cordes, nee. Maximal die Cordes-Hose in meinem Schrank. Erinnere mich noch daran, dass es diesen Namen irgendwo in der Fußball-Bundesliga gab. Aber
erinnere dich mal so an die Zeit des FC Bayern. Jupp Heynckes war der häufiger Trainer. Er war so der klassische Co-Trainer von Jupp Heynckes, ne? Mhm. Und ist dann ja auch irgendwann Chef geworden beim HSV. Mhm. Und bei Hannover war er auch, das wusste ich. Und ich habe aber auch nicht viel verpasst. Er hat außerdem, ich habe mir jetzt hier diesen Wikipedia-Eintrag nochmal aufgerufen, 1992 war er Trainer beim HSV und dann 93, 94 Al-Ahli, dann Austria Wien, dann Hannover, dann von 98 bis 99 FC Luzern. 1999 hat er die iranische U23-Nationalmannschaft trainiert.
Oh ja.
2001 bis 2002 Al-Khalei, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und von 2002 bis 2003 FC Ghat. Da weiß ich nicht, in welchem Land sich Ghat befindet. Also es war nicht die ganz große Trainerkarriere. Und dann bin ich noch mal ein bisschen weiter runtergegangen und beim HSV. Ich möchte dir das mal vorlesen, das ist wirklich witzig. Warum er beim HSV entlassen wurde. 92, das war so die Zeit, kurz nach der Wiedervereinigung, Thomas Doll war nicht mehr beim HSV, den haben die Hamburger ja nach der Saison 90-91 für 15 Millionen D-Mark an Lazio Rom verscherbelt, damit sie überhaupt die Kohle in die, also sie brauchten Geld, um Überschüsse zu erwirtschaften, sonst hätte der HSV wahrscheinlich damals die Lizenz nicht bekommen. Und Egon Cordes, hier steht's. Nach nur einem halben Jahr, in dem 3 Siege, 8 Remis und 8 Niederlagen für seine Mannschaft zu Buche standen, wurde er am 21. September 1992 entlassen. Der Entlassung ging Cordes Forderung an den HSV-Manager Heribert Bruchhagen voraus, die 5 Spieler Thomas von Hesen, Harald Spörl, Frank Rode, Jörg Bode und Carsten Kober nach einem Disco-Besuch zu suspendieren. Und jetzt wird's witzig. Eine anschließend von der Vereinsführung veranlasste Abstimmung der Mannschaft über ihren Trainer fiel jedoch mit 14-3 gegen Cordes aus, was das Ende seiner Hamburger Zeit zur Folge hatte.
Sehr schön.
Wie geil das ist, ne? Stell dir mal vor, der Trainer greift durch und dann fragt der Manager die Spieler, was haltet ihr von Cordes? Lass uns mal abstimmen. Und dann 14-3 gegen Cordes. Ja, Cordes, du bist weg. Hat keinen Zweck mehr mit dir.
Ja, schon witzig. Finde ich gut.
Hatte der HSV damals nur 17 Spieler, frage ich mich. 14-3 oder haben sich die anderen enthalten? Also 5 der 14 waren ja die 5 Disco-Gänger wahrscheinlich. Ja. Die anderen waren wahrscheinlich die Reservisten. Mich würde interessieren, wer waren die 3, die für Cordes gestimmt haben? Also
falls ihr das jetzt hört,
Egon,
meldet euch gerne.
Oder Lumpi Spörl, wenn du vielleicht zuhörst, dann sagt uns gerne Bescheid. Oder Heribert Bruchhagen, vielleicht hört auch er zu, aber Die Tatsache, wir stimmen jetzt mal ab. Ja. Was meint ihr?
Aber so eine ähnliche Geschichte, ich musste jetzt gerade nochmal drüber nachdenken währenddessen, so eine ähnliche Geschichte
Denk
hat mir
mal...
Denk
mal ein bisschen nach, ich esse mal hier Melonen.
Der hat mir Thorsten Lieberknecht mal erzählt, und zwar im Trainingslager mit Eintracht Braunschweig, damals in Chiclana de la Frontera. Und zwar war Thorsten Lieberknecht ja unter anderem früher auch bei... bei Mainz 05, meine ich, ne? Mit Eckart und unter Eckart Krautzun.
Bestimmt.
Und da gab es auch so geile Situationen mit Eckart Krautzun, und da hat er irgendwie so sinngemäß gemacht, wenn ihr irgendwie nicht wollt, mitmachen wollt, was ich hier sage, dann stimmen wir ab, dann stimmen wir halt ab in Zukunft, wie wir das hier machen. Und dann stand er in der Kabine und hat gesagt, wer ist der Meinung, dass wir das so machen, wie ich das sage? Und dann haben sie irgendwie sich so drei gemeldet, so sinngemäß. Und wer ist dafür, dass wir es nicht so machen, haben sich 30 irgendwie gemeldet, also gegen ihn gestimmt. Und hat er gesagt so, nee, das machen wir jetzt doch nicht so. Und dann ist er wieder rausgegangen und hat dann wieder irgendwas gesagt. Also zu Eckart Krautzun gab es damals auch ganz tolle Geschichten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck...
Ein bisschen Demokratie schadet nie, hat sich Eckart Krautzun gedacht.
Wenn wir jetzt über Egon Cordes, Eckart Krautzun und Thorsten Lieberknecht sprechen, dann müssen wir auch wirklich, glaube ich, in der TikTok-Generation überhaupt gar nicht mehr für diesen Podcast werben. Also, jetzt haben wir 25 Minuten um, wir müssen uns auch noch so ein bisschen dem aktuellen Fußball widmen, oder?
Pass auf.
Oder hast du noch einen?
Nee, das ist auch aktueller Fußballer. St. Pauli gegen Aue von gestern.
Aber sowas.
Aber die Hörer warten jetzt darauf, dass wir jemanden anrufen. Ich glaube, die Katze können wir aus dem Sack lassen. Wir rufen jetzt bei Egon wir rufen niemanden an.
Sondern bei Thorsten Lieberknecht.
Wir rufen heute niemanden an. Unsere Anfragen sind versickert. Ja. Und ich möchte auch mal sagen, wen wir angefragt haben. Wir wollten unter anderem Robin Gosens für diese Folge haben. Robin Gosens, erfolgreicher deutscher Spieler bei Atalanta Bergamo, steht mit seiner Mannschaft im Champions League Viertelfinale. Ja. Und hat sicherlich als jemand, der im Corona-Epizentrum Italiens lebt, auch eine Menge erlebt in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Monaten. Ich habe ihn zweimal als Schaltgast, als Skype-Gast im aktuellen Sportstudio erlebt und dachte mir, der ist ja so sympathisch, der hat so viel zu erzählen, der ist ja so schlagfertig. Den hätte ich gerne bei uns im Podcast. Und Joachim Löw findet ihn ja auch gut, hat ja gesagt, wenn es Corona nicht gäbe, dann hätte er ihn längst schon in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen.
Aber da sich Robin Gosens genauso wenig auf die Anfrage von Jogi Löw zurückmeldet, wie auf unsere Anfrage hier von Anstoß,
reden wir heute ohne ihn.
Und auch Jogi Löw muss auch ohne ihn planen. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir können ja manchmal hartnäckiger sein als so ein kleiner Kläffer, wenn ihr auf den Bauernhof kommt, der sofort einem am Bein hängt und nicht mehr wegläuft, oder so ein Ziegenbock, der ihn die ganze Zeit mit seinen Hörnern in den Hintern rammen möchte. Wir werden dafür sorgen, dass Robin Gosens, wir senden so lange, bis Robin Gosens hier in diesem Podcast ist.
Die Anfragen laufen ja normalerweise über Spielerberater. Wir machen das immer anders. Wir gehen ja direkt an die Jungs dran. Das war bei Mirko Boland so, das war bei Kenneth Kronholm so. Joe Zimbauer haben wir auch direkt angerufen. Ja. Die ganzen Spielerberater, die lassen wir mal außen vor. Ja. Bei Robin Gosens hatten wir jetzt nicht so viele Kontakte. Also ich erzähle mal kurz, wie ich es gemacht habe. Ich habe eine Postkarte geschrieben. Robin Gosens, Bergamo. Ja, und da kam halt nichts dann.
Kam nicht an.
Nee, weiß ich nicht, vielleicht war das der falsche Weg. Aber
oder der geht noch durchs Dorf, der Briefträger.
Das kann sein, dass da noch eine Antwort kommt. Ne? Wir senden ja auch in einigen Monaten noch. Also Robin Gosens, falls er das hier hört, bitte melde dich. Ja, aber wir reden heute über den Fußball, aber nicht mit Fußballern und auch nicht mit Ex-Fußballern.
Aber mit Menschen, die sich anmaßen, über Fußball etwas sagen zu können. Und dazu zählen wir unter anderem uns. Und da möchte ich nochmal das Thema des Eingangs, das Thema vom Eingang, also das ich eingangs schon erwähnte, nochmal ansprechen.
Die Nüsse sind auch gut.
Hurra, wir leben noch. Und zwar habe ich herausgefunden, denn ich habe mich am Reinhard Snacks Taktiktisch ein bisschen in das Restprogramm der Fußball-Bundesliga gewühlt.
Du willst jetzt über Werder Bremen reden, richtig?
Ich will nur ganz kurz sagen, ich weiß, dass Werder Bremen drin bleibt. Weißt du, warum Werder Bremen drin bleibt? Weil der kommende Spieltag bedeutet, dass der FC Bayern München im Bremer Weserstadion Meister wird.
Ja, und gewinnt in Bremen.
Und in Bremen auch gewinnt. Aber weil am selben Spieltag Mainz in Dortmund spielt und Düsseldorf in Leipzig spielt, wird die Situation genauso bleiben, wie sie jetzt ist. Will heißen, kurzer Blick auf die Tabelle, Werder Bremen bleibt Vorletzter, hat wahrscheinlich ein schlechteres Torverhältnis als jetzt. Jetzt sind sie ein Tor schlechter als Düsseldorf, ebenfalls 28 Punkte auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Davor 3 Punkte besser, Mainz 05. Aber
und dann kommt es am vorletzten Spieltag zum direkten Duell. Mainz 05 gegen Werder Bremen. Und du meinst?
In Mainz.
Werder gewinnt da?
Werder gewinnt in Mainz. Und Düsseldorf und Augsburg, sage ich, spielen unentschieden.
Düsseldorf, Augsburg unentschieden, okay.
Und dann am letzten Spieltag spielt Werder Bremen zu Hause gegen den 1. FC Köln, für den es um gar nichts mehr geht. Und wir wissen ja, der Geißbock ist kein Geisterbock, denn seit dem Restart können die Geisterböcke von Markus Geisterdoll, Boll, Gießbäume nicht mehr gewinnen. Und manche Wortspiele sollte man sich auch schenken. Und ich glaube auch, dass Düsseldorf bei Union Berlin nicht gewinnen wird. Aber das ist dann schon egal, weil ich glaube, dass Mainz in die Relegation muss, weil Mainz am letzten Spieltag in Leverkusen spielt und möglicherweise Leverkusen noch um die direkte Champions-League-Qualifikation spielen wird. Also, Werder hat das leichteste Restprogramm, Klammer auf, ich meine nicht Bayern München, Klammer zu, und spielt eben noch in Mainz und wird sich da durchsetzen.
Ich bin nach wie vor skeptisch. Natürlich überstrahlt der 5:1-Sieg. 5:1!
Ja.
Sieg beim SC Paderborn, alles.
Ganz kurz noch, am vorletzten Spieltag Werder in Mainz, am letzten Spieltag Werder gegen Kainz.
Stimmt. Der Ex-Bremer, ne?
Der Ex-Bremer, ja.
Der Ex-Bremer, ja. Der kann der vielleicht noch vermitteln. Nein, aber ja, 5:1 in Paderborn.
Ja.
Paderborn ist aber auch,
ja,
Paderborn, ne?
Paderborn ist Paderborn,
weil Paderborn
ist, ja.
Ich glaube, Schalke und Paderborn wären die dankbarsten Gegner. Auf Schalke hat Werder ja auch gewonnen. Zu Hause hat Werder, ich will das nochmal erwähnen, ein einziges Mal gewonnen. Gegen Bayern wird Werder verlieren. Das hast du auch gesagt. Ja. Und gegen Köln, wenn der ganze Druck da ist, dann reißt diese Sieglos-Serie, ja, diese Mega-Negativ-Serie im Weserstadion, kann ich mir nicht vorstellen. Und so ein Druckspiel, Mainz gegen Werder, das ist ja im Prinzip das Spiel, auf das es ankommt, ja, weil da könnte man den direkten Konkurrenten so richtig in Schlamassel ziehen. Da sehe ich jetzt auch Werder nicht unbedingt als Sieger vom Feld gehen. Also ich bin wegen dieser Heimschwäche extrem skeptisch.
Ja. Aber weißt du, was ich glaube? Am letzten Spieltag, auch wenn die Corona-Lockerung noch nicht weiter ausgearbeitet oder ausgeweitet worden, so muss man es eigentlich sagen, wird es so sein, dass am Osterdeich, pass mal auf, am letzten Spieltag, wenn Werder noch die Möglichkeit hat, auf den Relegationsplatz zu springen, wird es am Osterdeich wieder Spalier geben. Dann wird es wieder irgendwas wird es geben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die häufig ja auch
Claudio Pizarro steht da in Spalier.
Politisch korrekten Werder-Fans werden da am Osterdeich irgendwie was machen und ich sag dir, das wird die Mannschaft.
Willy Lemke und Claudio Pizarro.
Genau, die drei Bremer Stadtmusikanten. Und hier, wie hieß der noch, dieser alte?
Ailton heißt der alte.
Franz Böhmert. Nee, der lebt nicht mehr, oder? Lebt er noch? Franz Böhmert, du weißt, wie ich meine, ne? Nachdem er die Straße da benannt ist.
Ja, ja.
Lebt Franz Böhmert eigentlich noch? Naja, auf jeden Fall, Willy Lemke lebt noch und Claudio Pizarro Gott sei Dank auch noch. Also ich glaube, pass mal auf, am letzten Spieltag, Claudio Pizarro in seinem allerletzten Spiel seiner Karriere schießt gegen, das wissen natürlich alle, gegen seinen ehemaligen Club, ne? Gegen den ersten FC Köln. Trifft er und Werder bleibt drin.
Ich glaube, das wird so ein Nervenspiel. Und Werder verkackt es gegen Köln.
Und dann steigt Werder ab, direkt?
Oh, da hast du mich jetzt aber... Ich bräuchte jetzt den Tabellenrechner, das kriege ich jetzt im Kopf nicht alles zusammen.
Dabei hängt dir doch die Kicker-Stecktabelle an der Wand.
Soll ich jetzt mal eben hier auf dem Bierdeckel den Klassenerhalt von Werder Bremen belegen oder widerlegen. Also mit der Punktausbeute, die ich jetzt da prognostiziert habe, 0 gegen Bayern, einer in Mainz und vielleicht einer gegen Köln, das wären dann noch 2. Reicht nicht. Nee, reicht nicht. Ich bin skeptisch.
Ich habe mich übrigens gefragt, die Meisterschaften, ne, die Werder zuletzt geholt hat, die waren ja übrigens auch nicht im Weserstadion.
In München war eine.
2004. In München? Und davor in Stuttgart, oder nicht? Dann sind sie doch 92, nee, 93 ist Werder Meister geworden, ne? 92 ist Stuttgart.
Und 88.
Genau, was war 88? Wo sind sie da Meister geworden? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr.
Aber ich meine, damals war es
da hatte Stuttgart. Kalle Riedle sein erstes Werder-Jahr, der kam von Blau-Weiß 90 Berlin und hat sofort gescored.
Siehst du. Und ich glaube, das letzte Mal, dass Werder an einer Meisterschaft direkt beteiligt war, am letzten Spieltag, das muss 2009 in Wolfsburg gewesen sein. Kann das sein? Dass sie damals Meister wurden. Ich glaube, Wolfsburg hat am letzten Spieltag 4:1 gegen Werder gewonnen.
Nee, Wolfsburg hat viel höher gegen Werder gewonnen. Wolfsburg
5:1?
Hatte vorher die Bayern mit diesem Grafitsch-Hackentor aus dem Stadion geschossen.
Ja.
Und das war sozusagen der Startschuss für die Meisterschaft. Wolfsburg ist ja in der Saison mit Felix Magath als Trainer als Hinrunden-Neunter am Ende Erster geworden. Wahnsinn.
Ja, aber so, ihr merkt, es wird langsam vage. Wir werden langsam ungefähr.
Wir können ja auch nicht in die Glaskugel gucken. Nee. Und spult mal zurück in die letzten Folgen. Unsere Prognosen, die treffen auch nicht immer zu. Deswegen habe ich mich jetzt so ein bisschen schwammig verhalten. Nein, ich habe ja gesagt, dass ich skeptisch bin. Ich glaube nicht, dass Werder Bremen drin bleibt. Okay. Wollen wir jetzt noch die zweite Liga durchkauen oder macht das keinen Sinn, weil jetzt ja am Dienstag und Mittwoch auch die 32. Spieltage in der ersten und zweiten Liga stattfinden?
Soll ich dir mal sagen, wie ich aus meinem, das ist vielleicht so ein kleiner Mini-Übergang in Richtung zweite Liga, aber wir wollen das ja auch gar nicht großartig machen, aber wie ich aus meinem Urlaub zurückgeholt wurde, gestern Abend, ihr kennt das, man kommt so ein bisschen spät nach Hause, man weiß, man muss am nächsten Tag arbeiten. Ich musste ja heute arbeiten beim Norddeutschen Rundfunk. Ich habe auch heute gerne gearbeitet beim Norddeutschen Rundfunk, aber da parkte ich gerade gestern meinen Wagen ein.
Das hast du eben noch anders erzählt.
Da parkte ich noch meinen Wagen ein und kam so ein bisschen mit hochrotem Kopf, so die letzten Sporttaschen so aus dem Auto rausgeräumt, guckte ich dann so aus der Tür und wem lief ich in die Arme? Martin Harnik.
Was? Ernsthaft?
Ja, Martin Harnik.
Der wollte auch
gestern Abend.
Und weißt du, was Aufkleber haben oder?
Ja, genau. Bei dir? Der hat gesagt, Mensch, du wohnst doch hier irgendwo, habe ich gesehen, da komm doch mal vorbei. Nee, der war mit wahrscheinlich seiner Freundin oder mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, in welcher Lebenssituation der ist. Auf jeden Fall war der auf dem Weg und war schon recht spät auf dem Weg in Richtung Alster. Und weißt du, was ich mich da gefragt habe, mal ganz im Ernst? Müssen die nicht eigentlich alle in Quarantäne sein?
Nein. Ja, das war nur vor dem ersten Restart-Spiel. Die können machen, was sie wollen. Die können zu fünft im Auto fahren,
wie ja, aber ich meine,
die einige Spieler von Hannover 96 getan haben.
Aber das Ding ist
aber
doch,
das ist dann wiederum verboten.
Aber wenn du denn doch jetzt in, ich sag mal so, in der, zum Beispiel in der Hamburger Abendsonne, an der Alster spazieren gehst.
Wenn dich dann einer anniest.
Und es ist inzwischen wirklich gefühlt egal. Mir ist es persönlich nicht egal und ich bin da auch ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, als vielleicht alle anderen. Aber es ist gefühlt momentan wirklich egal, ob du beim Hamburger Hafengeburtstag bist, auf der Kieler Woche oder auf der Travemünder Woche oder ob du abends an der Alster spazieren gehst. Da sind so viele Menschen, dass du eigentlich denkst, okay, Corona ist vorbei. Und dann sind doch auch eigentlich die Geisterspiele egal, weil Martin Harnik, der da dann spazieren geht, und ich bin jetzt auch gar nicht, weil der total nett gegrüßt hat, weil er mich irgendwie auch erkannt hat, weil ich natürlich viel mit ihm zu tun hatte aus Hannover 96 Zeiten und so weiter und so
fort. Du jetzt in Hamburg?
Nee, aber wir haben uns aber...
Man sieht ja gar nichts von dir. Hast du schon ein Tor geschossen? Dann sagt er, ja, zwei.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall kurz unterhalten.
Zwei, das sind ja fast so viele wie Fiete Arp, hast du dann gesagt.
Entschuldigung. Du bist gemein. Er könnte fast mittlerweile der Vater von Fiete Arp sein.
Ne? Vater Arp.
Vater Arp, ja. Aber ich habe mich das nur gefragt so, und wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht an Martin Harnik statuieren, aber eigentlich ist es doch gefühlt egal, ob du momentan die Mannschaften da über so einen Hygieneweg ins Stadion schleust, wenn die sowieso im Feierabend in jedem Bistro in irgendwelchen Nobel-Italienern sitzen dürfen und da dann Essen dicht gedrängt und ja. Oder?
Ja, es sollen ja auch die Hygienestandards gelockert werden, auch auf der Pressetribüne gestern bei St. Pauli gegen Aue. Das ist ja auch eine neue Vorgabe der DFL, müssen keine Masken mehr getragen werden. Wenn man sich von den Plätzen erhebt, zur Toilette muss oder sich, keine Ahnung, irgendwo anders rumtreibt im Stadion, in den Bereichen, in denen sich Journalisten rumtreiben dürfen, dann musste man eine Mund- und Nasenmaske aufsetzen und wir müssen die Spieler auch nicht mehr mit dieser Maske kommentieren. Das war ja meine große Befürchtung, bevor ich mein erstes Spiel hatte vor einigen Wochen. Ja, da ist einiges gelockert worden. Das Konzept ist ein bisschen schräg noch, hat mit der Lebenswirklichkeit nicht mehr ganz so viel zu tun. Du kommst ja auch gar nicht in diese Interviewsituation. Die Interviews sind ja immer noch so, dass man als Radioreporter oder auch als Fernsehreporter auf der Tribüne sitzt, in ein Mikrofon reinspricht und gefühlt 30 Meter Luftlinie entfernt steht der Spieler und spricht in ein Mikrofon, das an einer langen Angel hängt und sucht mit den Augen den...
Hattest du so eine Angel dabei?
Nein, ich habe gestern kein Interviews geführt. Das hat auch damit zu tun, dass wir am Sonntag als öffentlich-rechtlicher Sender gar nicht die Rechte haben. Und
okay.
Es ist so gewesen, ich kann dir sagen, wie ich an die Interviews gekommen bin. Es findet eine Pressekonferenz statt mit beiden Trainern. Und die Pressekonferenz wird auf dem Facebook-Kanal oder bei Zoom dann auch live den Journalisten zugänglich gemacht. Man kann dann darüber Fragen stellen. Man kann den Pressesprechern die Fragen schicken, per WhatsApp beispielsweise. Aber man ist nicht im Raum selber und die Pressekonferenz schneidet man mit und hat sie dann, wenn man Audio-Files davon braucht, so wie wir Radiojournalisten. Das ist noch die Realität. Fußball im Corona-Zeitalter. Aber das wird sich ja möglicherweise dann auch in der kommenden Saison hoffentlich ändern, wenn sich die Corona-Zahlen dann auch weiter so stabil im niedrigschwelligen Bereich halten.
Und ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass in China, habe ich heute in den Nachrichten gehört, wieder erste Corona-Fälle zutage
Peking
getragen wurden. Ja. Zwar nur
auf einem Markt
20, 30 Stück. Ja. Und zwar deshalb sage ich nur, weil in dieser Stadt, glaube ich, weiß ich, rund 20 Millionen Menschen leben. Ja. Aber trotzdem wieder neue Fälle, ne?
Ich wollte ja auch noch von dem Promi erzählen, den ich neulich getroffen habe.
Also wir können sagen, diese Fälle schwimmen nicht davon, ne?
Mhm. Alle Dieter.
Was ist denn mit Alle Dieter?
Den habe ich neulich gesehen.
Wo das denn?
Bei Edeka.
Ist das dein Ernst? Wer ist Alle Dieter?
Du kennst Alle Dieter,
doch, nicht? Also ich kenne, aber hat er bei Edeka seine Aale gekauft und dann die danach auf dem Wochenmarkt für frisch?
Bei Edeka ist Hamburg Hohe Luft, da ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Café oder so angegliedert, da sitzt du häufiger und dann hat er da so seine ein, zwei Jungs und mit denen trinkt er dann Kaffee. Ich habe Aale Dieter gesehen.
Ist es der vom Isemarkt?
Aale Dieter ist der vom Fischmarkt.
Ist der vom Fischmarkt,
okay. Ja, das ist doch der, Aale Dieter ist doch im Fischbereich der absolute Promi in Hamburg. Der
Steffen Baumgart.
Der Marktschreier. Ich kann den jetzt nicht vormachen. Ja. Also mit Hamburgers. Leute, kommt her, ich hab hier die geilsten Aale.
Ich muss bekloppt sein.
Und dann gibt das 3 für 2, 3 für 1. Ich kann das nicht. Aber der wohnt offenbar mir um die Ecke.
Ja.
Aber er kam in dem Fall nicht aus dem Café, sondern er ging. Jetzt wird's ein bisschen unappetitlich. Ich stand vor Edeka und Butni sind direkt nebeneinander. Ich stand vor Butni und hatte versucht nochmal mit Katrin, mit meiner Frau zu telefonieren, weil bei Butni kann man nicht telefonieren, da ist mein Handy tot.
Ja.
Ich wusste, ich sollte noch irgendwas kaufen, ich hatte es vergessen, deswegen musste ich da nochmal anrufen und in dem Moment gingen alle die da an mir vorbei, bog dann links ab und dann hörte ich nur so, hat er gerotzt.
Aber nicht im Butni, oder?
Nein, so, also um die Ecke abgebogen, hat auf dem Fußweg gespuckt.
Ich dachte, jetzt kommt so ein Mysterium.
Eine Fischgräte wahrscheinlich ist da irgendwie hängen geblieben, ne?
Aale Dieter stinkt so sehr, dass er sich in seiner Freizeit bei Butni mit den Testern einschmiert. Da geht dann immer so schön, aber mit den Anti-Age-Sachen. Da geht dann
Aale
so
Dieter, Aale Dieter sieht so gebräunt aus. Der sieht so aus, als würde
ja, mit der Bräunungscreme. Der schmiert sich bei Butni mit den Testern vom Bräuner ein.
Ich glaube, Aale Dieter verbringt so die Wintersaison von November bis März auf Gran Canaria. Der hat so eine Bräune.
Ja.
Oder ist das so eine zweite Haut?
Der macht das auch nur so aus Kultgründen. Dann sagt er so, weil sie morgens, der sieht normalerweise so aus wie Thomas Anders und trägt immer so fliederfarbene Hemden und auch gerne mal so ein Kaschmirpullover um die Schultern geworfen, vorne zusammengeknotet. Und dann sagt er morgens wieder zu seiner Frau, die mit so einem Bentley zum Einkaufen fährt, sagt er, oh, jetzt muss ich erst wieder diese Klamotte anziehen. Ja, und dann sagt er, okay, nach so einem Wochenende muss er sich dann erstmal wieder Bartstoppeln wachsen lassen. Und dann sagt er, jetzt zieh ich hier wieder dieses Assi-Kostüm an, aber Schatz, heute Abend bringe ich hier wieder die Millionen mit nach Hause. So glaube ich ist das. Übrigens, ganz kurz noch, ich bin ein riesengroßer Freund, weil ich es so unfassbar schrecklich finde, von Thomas Anders. Ihr solltet mal dem Instagram-Account von Thomas Anders folgen. Das ist, schlimmer geht's nicht. Und Thomas Anders hat jetzt Werbung gemacht, kann man auch in seinem Store kaufen, für eine Wasserflasche. Und diese tolle Thermo-Wasserflasche hat diesen thermoeigenen Ansatz und das thermoeigene Kriterium, dass es nicht nur Wasser kühlt, sondern auch Tee warm hält. Und das Ganze jetzt ganz neu in einem mattschwarzen Format mit seinen Initialien drauf, T und A. Und diesen T, dieses T und dieses A in dieser T-Flasche und diese Andersflasche kann man jetzt in seinem Fanshop kaufen. Und wer dafür Werbung macht, erst auf Deutsch und danach auf Englisch, schaut euch das an. Ihr solltet vorher nichts gegessen haben, denn dann wird euch schlecht.
Die ist das anders. Nebenbei.
Die ist anders, ne? Einfach mal anders, ja.
Jetzt redest du seit 2 Minuten über Thomas Anders und mich machst du an, weil ich über Egon Cordes geredet habe. Also das
und
ist doch
alle
eine Liga, ja?
Ja, das stimmt. Ja,
alle Dieter, da sind wir über die Promi-Schiene gekommen, ne? Weil du hier mit den ganzen Fußballern Tür an Tür wohnst.
Und ganz kurz noch, Aale Dieter, schlängelt sich der Hamburger SV auf Platz 2?
Ja, da ist er ja schon.
Ja, eben. Ja. Auch am Ende der Saison.
Ganz schwierig. Der HSV hat ja noch sein Mainz-Spiel gegen Heidenheim,
ja,
ne?
Ja. Ja. Aber in Heidenheim, ne?
Also Osnabrück
das
zu Hause.
Das Heiden-Auswärtsspiel ist das dann.
Osnabrück zu Hause, dann in Heidenheim, ja. Und am letzten Spieltag dann gegen Dennis Siegmeier und den SV Sandhausen im Volksparkstadion. Also ich finde, der HSV und der VfB Stuttgart, die gehen ja mit einem Rucksack, in dem sich ganz viel Nervosität befindet.
Ja.
Das ist natürlich ein ganz bescheuertes Bild. Man kann keine Nervosität in einen Rucksack packen, das weiß ich selbst. Aber beiden geht echt der Arsch auf Grundeis. Und das merkt man. Das merkt man an Ergebnissen wie dem 1:2 des VfB in Karlsruhe. Das merkt man an diesem Zittersieg der Hamburger in Dresden. Ich habe am Montag gesehen, HSV Holstein Kiel, ein unfassbares Fußballspiel. Ein geiles Spiel. 3:2 bis in die 94. Minute für den HSV. Dann Bub Lee mit dem Ausgleich für Kiel. Und solche Spiele häufen sich bei beiden Mannschaften. Deswegen ist es total schwierig, da eine Prognose abzugeben. Ich will der Vollständigkeit halber nochmal die drei HSV-Gegner aufzählen. 32. Spieltag, also jetzt in der Woche gegen Osnabrück zu Hause, dann in Heidenheim und dann zu Hause gegen Sandhausen. Der VfB Stuttgart spielt jetzt Mitte der Woche schon gegen Sandhausen, hat dann ein Auswärtsspiel in Nürnberg und hat am letzten Spieltag Darmstadt zu Gast. Ja, der HSV hat einen Punkt mehr. Ich sag, nein, vielleicht hält der HSV Platz 2. Bielefeld steigt auf, so sehr wage ich mich dann aus dem Fenster.
Die jetzt auch irgendwie so ein bisschen die Torschusspanik bekommen, die Meisterflatter. Die Meisterflatter.
Ja, ich merke halt auch, dass meine Prognosen oftmals an der Realität vorbeigehen. Was hältst du davon, wenn wir der eine überrascht den anderen spielen?
Ja.
Sehr gerne. Hältst du was von? Mhm. Okay, das ist unsere Rubrik, die Stammhörer kennen und die Neuen, die wir an dieser Stelle auch nochmal herzlich begrüßen. Ja. Die lernen Sie jetzt kennen. Fabian hat sich was ausgedacht, womit er mich überrascht und ich habe mir was ausgedacht, womit ich Fabian überrasche.
Guck mal, jetzt klingelt hier mein Telefon. Da gehe ich jetzt aber nicht ran. Denn soll ich mal anfangen? Oder möchtest du anfangen? Ja, du kannst auch gerne anfangen. Dann kann ich hier nämlich doch so ein bisschen vorbereiten.
Willst du nebenbei noch telefonieren?
Und ja, dann.
Okay, pass auf. Wir waren ja bei Klaus Jasula. Hm.
Diese Nüsschen, ne?
Ja, lecker. Du könntest es wissen, weil die Namen, auf die ich hinaus will, waren jetzt natürlich wegen der 17. gelben Karte von Klaus Jasula wieder präsent am vergangenen Bundesliga-Wochenende. Also, Klaus Jasula hat jetzt 17 gelbe Karten in einer Saison, das ist Rekord. Ich möchte hier von dir jetzt wissen, die 5 Rekordhalter, es geht um die Gesamtanzahl aller gelber Karten, also die Gelbkönige.
Ja.
Es ist schwierig.
Ja.
Ich verlange nicht von dir, dass du die 5 Namen in die richtige Reihenfolge packst, aber wie viele von diesen 5, auf die ich hinaus will, fallen dir ein?
Du meinst sozusagen die Top 5 der Evergreens, der Ever-Yellows?
Genau, die Ever-Yellows. In der Bundesliga-Geschichte. Ja, also die Spieler mit den meisten gelben Karten, wenn man alle zusammenzählt.
Also, ja, Jasula ist ja klar, Heito.
Nee, du hast das nicht verstanden. Ich habe mich, glaube ich, missverständlich ausgedrückt. Jasula hat 17 gelbe Karten in einer Saison.
Ich bin doof.
Ich möchte von dir wissen, alle gelbe Karten. Jasula ist ja erst ein Jahr in der ersten Liga.
Ach so.
Spieler, die da vielleicht 8 Jahre oder 10 oder 12 oder 15 Jahre gespielt haben. Gesamtanzahl aller gelber Karten. Ja, okay. Und wer ist da in diesem Ranking vorne? Wer ist Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter?
Also das muss ja jemand sein, der A, viele Bundesligaspiele gemacht hat und B, möglicherweise auch Abwehrspieler ist. Ich sage jetzt einfach mal, ist Jens Nowotny da drin?
Nein.
Na, schade. Ist Mladen Krstajic da drin?
Nein.
Ist, wer war denn immer noch so ein Gelbsünder? David Jarolim da drin?
Gut, ja.
Echt?
Mhm.
Ist Stefan Effenberg da drin?
Ja.
Auch nicht schlecht, ne?
Mhm.
Weil der auch so lange gespielt hat. Ist Andi Möller da drin?
Nein.
Lodder?
Auch nicht.
Auch nicht? War der immer so ein fairer Spieler? Wer hat denn noch in der...
Lodder war zu lange in Italien.
Ist Valerian Ismail da drin?
Auch nicht.
Lucio?
Auch nicht.
Se Roberto?
Auch nicht. Der doch nicht. Soll ich auflösen? Du hast ja schon 2 genannt.
Und gib mir nochmal einen Tipp.
Hochverrat.
Hollerbach, ja, stimmt. Bernd Hollerbach war, stimmt, der war auch mal so einer. Mhm. Ja, klar. Und Harald Spörl auch noch.
Nee, aber 2 Tipps gebe ich dir noch.
André Panadic.
Sein Vater.
Ingo Hertzsch.
Nee, pass auf. Sein Vater heißt so ähnlich wie der Schreiner. Oder er heißt auch so ähnlich.
Frank Reiner?
Ja. Und? Wer heißt dein Vater so ähnlich wie der Schreiner? Denk mal an geile Heavy-Metal-Matten. Die Frisur hatte er...
Harry Koch.
Nee, die Frisur hatte er eigentlich seine komplette Laufbahn und er trägt sie immer noch mit Würde.
Heavy-Metal-Matte und die Frisur... Olaf, nein, nicht Olaf Marschall.
Nee. Wenn du einen Lolli kaufst, dann hast du auch einen Lutscher.
Thorsten Frings?
Ja.
Wirklich?
Ich löse mal kurz auf. Also, Stefan Effenberg ist Spitzenreiter in dieser Statistik. 114 gelbe Karten in 370 Bundesligaspielen. Zweiter ist tatsächlich David Jarolim. 96 gelbe Karten in 318 Spielen. Dritter, Bernd Hollerbach. 93 gelbe Karten in aber nur 222 Spielen. Wenn der 370 Spiele gemacht hätte, dann wäre er garantiert Rekordhalter. Vierter, Thorsten Frings. 402 Spiele, 92 gelbe Karten. Fünfter, Frank Greiner, 330 Spiele, 89 gelbe Karten.
Das stimmt. Finde ich gut. Ich bedanke mich recht herzlich für diese wirklich wertvolle Information. Und ganz im Ernst, mit zwei war ich gar nicht so schlecht, oder?
Komm. Ja, das ist schwierig. Also Effenberg wusste ich und die anderen, Hollerbach hätte ich da auch reingetan und die anderen, mit nur Worten, die wäre auch gar nicht so schlecht gewesen, weil der hat viele rote Karten.
Ja. So. Der eine überrascht den anderen. Es wird immer knobeliger und kniffliger, aber ich habe euch erzählt, ich bin ja auch in Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen und da hat uns eine sehr traurige Nachricht erreicht, denn der erste FC Kaiserslautern hat
Insolvenz oder stellt einen Insolvenzantrag. Ja, ne?
Hat ja. Das Insolvenzverfahren eröffnet, was gleichzeitig dafür sorgen soll, dass dieser Traditionsverein überleben soll. Diese folgende Geschichte handelt vom 26. September 1998. Und dieses Spiel damals hatte eine ganz besondere Geschichte. Denn damals brach sich in dieser Begegnung auf Seiten des ersten FC Kaiserslautern Michael Schönberg das Schienbein. Und infolgedessen wurde ein Spieler eingewechselt, der nicht hätte eingewechselt werden dürfen.
Der vierte nicht EU-Ausländer.
Und wir haben noch damals alle von RAN, Jörg Dahlmann, in den Augen und in den Ohren. Der sagt, wie konnte mir, altem Trainerfuchs, das passieren? Und jetzt Otto Rehhagel, da wechselt er ihn ein. Und schauen Sie mal, oben rechts am Bildrang, Hanni Ramsi, Hanni ruft er, Hanni, und jetzt geht er, und jetzt humpelt er, Hanni Ramsi.
Sollte eine Verletzung vortäuschen, ne?
Sollte eine Verletzung vortäuschen.
Der alte Ägypter. Gehen wie ein Ägypter, haben schon die Bengals gesungen.
Walk like an Egyptian, ganz genau so ist es. Und ich möchte von dir wissen, lieber Michael Augustin, du hast natürlich völlig recht, es geht um den Wechselfehler von König Otto Rehhagel.
Wissen, wer kam, ne?
Ich möchte nicht wissen, wer kam, sondern ich möchte tatsächlich wissen, welche vier Nicht-EU-Ausländer hier gemeint sind. Ein Tipp,
Hanni, habe ich dir schon gesagt, ein habe ich dir schon gesagt, Hanni. Hanni Ramsi,
ja.
Pascal Ojikwe,
der wurde eingewechselt.
Eingewechselt.
Richtig. Und wer spielte noch beim ersten FC Kaiserslautern?
Neben Hanni. Oben, schauen Sie mal. Jetzt geht er noch und jetzt humpelt er. Abwehrspieler, Innenverteidiger, ne?
Sehr gut.
Sein Nebenmann. Ich komme nicht drauf.
Ich meine, wenn ich ehrlich bin, auch ein Ägypter. Nee. Samir? Mit dem Nachnamen?
Samir Ismail.
Fast. Ibrahim.
Samir Ibrahim.
Der isst zu viele Nüsse hier. Und auf den kommst du auch noch. Und zwar hat dieser kleine freche Brasilianer
Ratinho
immer gesagt, ist doch alles Cocolores.
Das Mäuschen, Ratinho.
Natürlich, Ratinho. Ja. Vollkommen richtig. Und zwar 1998. Und damit haben wir jetzt auch die letzten jungen Hörer verloren. Damals der Wechselfehler von Otto Rehhagel. Und den kennen jetzt auch nur noch die wenigsten. Damals Kaiserslautern gegen Bochum. Kannst du dich auch noch an diese RAN-Zusammenfassung erinnern von Jörg Dahlmann? Mit diesem dicken Fan auf der Tribüne.
Und unser Freund hier, der ist eingeschlafen. Und jetzt ist er auch wieder wach. Was war passiert?
Damals haben diese Spielzusammenfassungen auch noch gefühlt so 10 Minuten gedauert, ne?
Ja, geil. Jörg Dahlmann hat ja eh immer 3 Minuten Spielszenen, ja. Und 7 Minuten Tribüne, Trainerbank, ne? Also das war ja, auch so ein bisschen das RAN-Konzept, ne? Also Show. RAN hat ja spätestens RAN, wenn ich sogar schon anpfiff, den Fußball in den Show-Bereich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, heutzutage, ich hoffe, das sieht mir keiner krumm, ich bin heutzutage nicht mehr der allergrößte Fan von Jörg Dahlmann, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals zu RAN-Zeiten fand ich seine Spielzusammenfassung genial. Ich meine, ich war damals 1998, da war ich ein kleiner Junge und habe mich zum ersten Mal so richtig mit Fußball auseinandergesetzt. So, ne? Also das war wirklich so die Zeit, wo ich mir jedes Panini-Album gekauft habe und bis zum letzten Sticker alle Flohmärkte abgegrast habe oder die Kioske oder Tante Emma Läden. Und da habe ich mich auf RAN gefreut und habe das dann gesehen. Und das ist wirklich ein Ding, das habe ich mir auch nochmal angeguckt in Vorbereitung auf diese Folge hier. Das kann ich wirklich mitsprechen. Das ist komisch. Diese Spielzusammenfassung von Hanni ruft. Und dann kommt auch irgendjemand von der Tribüne oben runter. Und jetzt, ich glaube, der Präsident. Und dann sagt er das, Otto Rehhagel. Und Hanni Ramsi dann sitzt auf der Tribüne.
Otto war nervös, ne?
Und der pfeift, hat er auf den kleinen Finger.
Ich kann mir das richtig vorstellen.
Und Hani Ramsi, der dann auf der Bank Platz nimmt, neben, glaube ich, Marco Reich.
Und hat sich dann auch kaputt gelacht.
Hat, ne? sich dann, oh, jetzt genau. lacht er, der Hani, der war gar nicht verletzt.
Was für eine Laien-Schauspielertruppe. Ja. Ich war übrigens mal bei RAN zu Gast, also als Zuschauer.
Ach, Quatsch. Moderiert von Reinhold Beckmann?
Moderiert von Johannes B. Kerner.
Okay.
Und das war, also die haben uns richtig abgefüllt da. Ne? Also Becks war ja der Sponsor. Mhm. Ich war da irgendwie mit Arbeitskollegen von einem Freund. Wir waren irgendwie so 4, 5 Leute, sind da mit der S-Bahn hingefahren und wir haben, glaube ich, so jeder 6, 7 Becks während der Sendung getrunken. Und am Ende sind wir noch zu Johannes B. Kerner hingegangen und da habe ich ihn, glaube ich,
so. Nach Hause.
Nee, der hatte noch Autogramme. Also damals hat man sich noch Autogramme geholt, ja. Und keine Selfies gemacht oder so. Und ich habe, glaube ich, ihm dann gesagt, das, was du machst, das möchte ich auch machen.
Echt jetzt?
Ja.
Aber besoffen.
So angetrunken. Wie man nach 6, 7 Bier ist. Und wir sind da rausgetorkelt aus dem Land. Da gab es einen Einheizer. An jeder Werbeunterbrechung wurde das eh schon immer voller werdende Publikum nochmal so richtig angestachelt. Mhm. Wahrscheinlich hat in der Sendung auch Jörg Dahlmann einen Spielbericht mit ganz viel Schnittbildern von Zuschauern und Trainern und Auswechselspielern gemacht. Ich weiß aber nicht mal, in welchem Jahr es war.
Und letztendlich bist du es ja auch geworden. Also damals warst du wahrscheinlich noch nicht beim NDR, sondern du bist tatsächlich auch das geworden. Du bist Sportreporter geworden.
Aber nach 7 Becks bin ich Sportreporter geworden. Nee, ich habe damals, hab noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Ich würde mal sagen, da war ich irgendwie 12., 13. Klasse oder so. Wann trinkt man denn so viel Bier?
Weiß ich ja, das muss in der 13.
In der 13. würde ich sagen.
In der 13.
Ich habe die 13. ja dreimal, das war in der 13.
Ja. Wo du das jetzt gerade sagst, ich habe auch mal so eine Geschichte gehabt. Und zwar war ich damals im Sportclub, im NDR Fernsehen, kennt ihr möglicherweise, wurde damals, da war ich noch Schüler, moderiert hin und wieder auch von Uwe Bahn. Den kennt ihr möglicherweise aus der NDR 2 Bundesliga-Show. Und das ist ja so, du bewirbst dich
oder
da.
Oder vom Kreuzfahrtschiff.
Wird vom Kreuzfahrtschiff moderiert, genau. Und beide lassen da viel Dampf ab. Aber du wirst auch manchmal so ein bisschen, damals wurdest du, weil die Nachfrage so groß war, auch gewissen Sendungen zugeteilt. Und dann haben wir natürlich darauf gehofft, dass da möglichst...
Eigentlich wolltest du zu Rainer Sass, ne?
Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie mal mit vorbei, junger Mann, junger Bengel, kannst du hier mal mitlenken? Hier, müssen wir mit, ja? Bisschen Spargel, bisschen Soße Hollandaise rüber, hier ein paar Kartoffeln, bisschen reinsteppen, fertig.
Nein, eigentlich, genau, und dann waren wir da im NDR-Studio. Und was ich sagen wollte, genau, der Gast. Und es war, wir haben jetzt darauf gehofft, dass ich glaube, das war müsste so die Zeit von Frank Pagelsdorf
gewesen sein. Stefan
Schnorr. Genau, damals wie heute Stefan Schnorr.
Der wohnt da.
Juri Schlünz.
Ah, Juri.
Juri Schlünz.
Und Entertainer von dem Herrn.
Der war irgendwie Juri. Zum 59. Mal
Interviewstrainer. Ganz, ganz netter Typ. Mit dem habe ich Rostock. In meiner Anfangszeit beim NDR viel zu tun gehabt. Juri Schlünz ist ein, also wenn es den Begriff bodenständig,
ja.
Also wenn man den hätte erfinden müssen, den Begriff, dann hätte man Juri Schlünz so als Erfinder der Bodenständigkeit irgendwie ins Lexikon schreiben oder abbilden sollen. Du weißt, was ich meine. Juri, ja. Schlünz ist ein total geerdeter Typ.
Ja. Und übrigens durch Corona fällt mir jetzt gerade ein, wo wir sind heute so ein bisschen vorbei an den heißen Themen, aber dafür tauchen wir so ein bisschen in den Amateurfußball ab. Ich habe gelesen,
Hansa Rostock hat damals in der Bundesliga gespielt, das war kein Amateurfußball.
Das stimmt, aber jetzt so mit Juri Schlünz, da muss man auch nicht mehr drauf kommen. Richie Golz, ne, mittlerweile sportlicher Leiter.
Altona 93.
Und die sollen ja...
Andreas Bergmann ist der Trainer.
Haben Sie den schon verpflichtet?
Ja, Andreas Bergmann und wir treffen uns ab und zu. Weil wir nicht so weit voneinander entfernt wurden. Und neulich haben wir lange geschnackt und dann hat er erzählt, dass er schon mal so ein bisschen Training gemacht hat, ist ja alles schwierig gerade. Also Amateurverein und Altona 93 gilt als Regionalligist, als Amateurverein, können halt gerade nicht so trainieren, wie das Bundesliga-Vereine machen.
Und du weißt, warum die nicht abgestiegen sind, ne?
Ja, weil die Saison abgebrochen wurde, ne? Und es keine Absteiger gibt, aber keiner weiß auch, wie die neue Staffel aussehen wird mit, ich weiß nicht, 24 Vereinen. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber er meinte auch, das sei noch sehr offen. Und ein sehr, sehr netter Typ, Andreas Bergmann, mit dem man immer über Fußball reden kann. Und
komisch.
Logischerweise kann man mit dem über Fußball reden.
Bring ihn doch mal mit.
Nee, aber wir haben auch über
wir
haben auch über Christian Eichner geredet. Christian Eichner, der jetzige Trainer des KSC, den hat er als Jugendlichen trainiert, weil er war ja auch mal Nachwuchskoordinator beim KSC. Und hat er mir erzählt, der war nie so wirklich fleißig, der war nie talentiert, der hat nie irgendwie, auch selbst in der C-Jugend, nicht rausgeguckt. Aber der war so fleißig als Fußballer, so ehrgeizig. Und er hatte, das wusste ich gar nicht, mal ein Angebot von Borussia Dortmund, Christian Eichner. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm.
Und die, pass mal auf, wenn morgen ist die Gazzetta dello Sport, die Marca und AS und natürlich der Kicker und die Sportbet, alle sind sie voll. Und dann steht da, Bergmann Doppelpunkt, Eichner hatte Angebot von Borussia Dortmund. Wie Michael Augustin exklusiv im beliebten
Hör auf jetzt.
Podcast Anstoß. Pass mal auf, das kommt alles raus. Ja, Andi Bergmann, ich finde auch immer, wenn ich ihm begegnet bin, du hast das sicherlich schon das ein oder andere Mal häufiger getan, aber der war irgendwie immer ein netter Typ. Hatte das auch nicht einfach, ne? So ein bisschen auch, ja.
Hat viele Vereine trainiert, auch im Norden, ne? Hansa Rostock, Hannover 96, ja. FC St. Pauli.
Hannover 96 natürlich auch in einer Zeit, wo es kaum schlimmer ging.
Ja. Als Robert Enke sich das Leben nahm, ja. War er Trainer von Hannover, genau. Jo, was meinst du? Wollen wir jetzt über die Melonen herfallen? Die Nüsse sind leer.
Du hast die,
genau. Ich könnte noch,
dann,
aber ich habe nichts mehr zu erzählen.
Außerdem könnt ihr auch nochmal nachlesen auf ndr-das.de und jetzt das Rezept und auf Videotexttafel 874 gibt es das auch nochmal zum Nachlesen. Wir schalten wieder rüber mit einem leichten Zitre, was sommerlich ist, zu Bettina Tietjen in Studio Rote Sofa. Machen Sie es gut.
Nein, auf Instagram gibt es uns weiterhin. Wir werden euch wieder mit fleißigen, kniffligen Quiz die Woche und die Tage nerven. Wir gehen natürlich jetzt auch in den Saisonendspurt, bevor wir dann Anstoß in euren Lieblings-Autokinos auf die Leinwand bringen. Und wir haben viel mit euch vor und bleibt dran, bewertet uns sehr gerne, stellt uns eure Fragen. Wenn ihr hier Bierdeckel haben wollt, schicken wir die weiterhin gerne raus, schickt uns eure Adressen und bleibt uns gewogen. Was wollte ich noch sagen? Was ich noch von meiner Deutschlandtour mitgebracht habe, ich habe mir zwei Gedanken gemacht. Zum einen, kennt ihr jemanden da draußen? Nein, ich meine jetzt nicht, der Corona hat, sondern der schon mal in einer Autobahnkirche gewesen ist. Ich nicht. Ich habe mich gefragt, wer geht in eine Autobahnkirche? Habe mich wirklich gefragt. Aber wahrscheinlich halt Menschen mit einem starken Glauben.
Trucker.
Sollen sie auch gerne machen.
Fernfahrer.
Fernfahrer.
Ja, klar.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe über die gehört, dass die andere Glocken läuten lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und die zweite Frage, die ich mir noch gestellt habe, im Urlaub, ich packe die wichtigen Themen an. Und zwar, wenn ihr euch ein Brötchen macht mit Mettwurst oder mit Geflügelwurst oder mit sonst einer Wurst, und dabei esse ich ja gar nicht mehr so viel Wurst, eigentlich kaum noch oder gar nicht, dann hat es ja eine bestimmte Dicke, wenn die vorgeschnitten ist. Aber bei Fleischwurst, dieser schönen Gutfried-Fleischwurst, da schneidet man das immer 3 bis 4 Mal so dick ab. Wer war der Erste, der bestimmt hat, dass man Fleischwurst so dick abschneidet und die andere Wurst so dünn?
Franz Josef Strauß.
Meinst du?
Ja, glaube ich schon.
Also von daher, wenn ihr die Antwort habt, wer war der Erste,
oder
der
Hans,
die
Fleischwurst... Hans Wurst.
Das war Hans Wurst. Ja, möglicherweise. Also ihr merkt, die heißen Themen kommen immer zum Ende der Sendung. Von daher, dranbleiben lohnt sich.
Auch nächste Woche geht's bei uns wieder um die Wurst. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.